Ja, wir schauen uns jetzt nochmal miteinander das Gleichnis an. Und bevor wir ganz konkret in das Gleichnis einsteigen, möchte ich mit euch einmal die Situation, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, betrachten. Jesus ist bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen am Sabbat. Die leben quasi in dem Augenblick ein Stück weit dieses Gleichnis aus. Der Tisch ist gefüllt mit den kostbarsten Speisen. Jesus hat vor dem Essen schon einen Kranken geheilt am Sabbat. Und dann hat er noch ein paar bemerkenswerte Dinge gesagt. Und dann sagt er, eigentlich wäre es besonders schön für ein Festessen, wenn man diejenigen einlädt, die sich nicht revanchieren können. Die, die so ein Festessen selbst nie ausführen könnten, wenn man die einlädt, da zeigt sich die eigentliche Größe des Gastgebers. Und dann ruft einer dazwischen, der da mit am Tisch sitzt, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Ja, ich sage immer, Halleluja, Joe, glückselig, wer essen wird im Reiche Gottes. Und jetzt erwarten die Leute, das ist so ein Signalsatz, jetzt erwarten die Leute von einem Rabbi, von einem Lehrer, wie Jesus es ist, dass er eingeht auf das Reich Gottes. Sie erwarten, dass er jetzt anfängt, darüber zu referieren, genau, glückselig, wer essen wird mit Gott im Reich Gottes, wer die Gebote Gottes hält, wer sich an seine Gesetze hält, wer besonders rechtgläubig ist. Das wäre so ein Eröffnungsvers gewesen, um jetzt anzufangen zu theologisieren. Denn eines Tages, so ist die Erwartung eines gläubigen Juden, lädt Gott zu einem Festmahl ein, das messianische Festmahl. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Aber Jesus reagiert ganz anders. Er geht nicht auf das Gesetz ein, wie das ein Rabbi eigentlich tun würde, sondern er hat etwas anderes vor. Er erzählt eine Geschichte. Vers 16. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Man kann sich vorstellen, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten dort um den Tisch saßen. Der Tisch war schon gedeckt, Arme verschränkt und sie machen die Augen zu. Sie nicken mit dem Kopf. Jetzt erzählt Jesus, wer an diesem Essen teilnehmen kann. Und wir müssen dazu wissen, dass dieser Begriff messianisches Festessen, der war verbreitet in der jüdischen Kultur. Es gab einige Bilder, wie so ein Festessen aussehen würde. Und man kann sich gut vorstellen, dass diese Bilder jetzt im Hinterkopf der Zuhörer waren und das so mitlief. Und damit wir wissen, was die Zuhörer da für Bilder hatten, schauen wir uns mal zwei dieser Bilder, die sich im Alten Testament finden, miteinander an. Das erste Bild ist das Mahl von Mose und den 70 Ältesten auf dem Berg Zion bei Gott. Wir lesen davon in 2. Mose 24 und ihr seht den Text hinter mir. Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die 70 Sippenoberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die auserwählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Was für ein Bild, gell? Solche Bibelstellen sind echte Schätze, aber die hat man gar nicht so präsent. Da ist der Mose mit diesen Typen da auf dem Berg und sie sehen Gott, ohne dass sie getötet werden. Und in diesem Bild kommt so eine Sehnsucht zum Zuge. Zwei Dinge vereinen dieses Bild. Das eine, dieses Mahl, dieses Festmahl, mit Gott an einem Tisch zu sitzen und mit ihm essen und trinken zu dürfen. Und das zweite, am Wohnort Gottes zu sein. Das ist das erste Bild, das bei den Zuhörern mitschwingt, die da mit Jesus am Tisch sitzen und der seine Geschichte anfängt. Ein Mann bereitete ein großes Festessen. Und diese Vorstellung von diesem Gemeinschaftsmahl, die greift der Prophet Jesaja nochmal auf. Aber er geht weiter. Es ist nicht nur ein Mahl innerhalb der jüdischen Geschichte, der jüdischen Kultur, der israelitischen Kultur, sondern Jesaja sagt, dass alle Völker einmal eingeladen sein werden, an diesem Festmahl teilzunehmen. Auch diesen Text lesen wir in Jesaja 25. Da heißt es, hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Also nicht Traubensaft, sondern gut gelagertem Wein. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde gelitten hat. Das alles trifft ein. Denn der Herr hat es vorausgesagt. Also diese beiden Bilder schwingen mit, wo es jetzt darum geht, über das Festmahl zu sprechen. Beides, Mose und die Ältesten, als auch Jesaja, sind Bilder, die in der jüdischen Kultur weit verbreitet wurden und die dies zum Ausdruck bringen, dass ein rechtgläubiger Jude eines Tages, wenn er alle Gesetze und Gebote gehalten hat, das Recht haben wird, mit Gott an einem Tisch zu sitzen und mit ihm zu essen. Jetzt gibt es leider ein Problem in der Zeit von Jesus. Die Texte, die hatten mittlerweile eine andere Bedeutung bekommen. Und wie ist das passiert? Zum einen ist es so, dass man in der Zeit Jesus Aramäisch gesprochen hat. Und das Alte Testament, das war von den Gelehrten in Babylon und in der Zeit danach in die aramäische Sprache übersetzt worden. Und der erste Punkt war, dass in dieser Übersetzung, in dieser Jesaja-Stelle, die Völker eben nicht dabei sind, wenn es dieses Festmahl gibt. Das hat man einfach umgeschrieben. Und das zweite war, dass um ungefähr 300 vor Christus das Buch Henoch entstanden ist. Ihr braucht nicht in der Bibel gucken, steht nicht drin. Und in diesem Buch gibt es auch einen Bericht von diesem messianischen Festmahl. Aber dort ist noch der Engel des Todes anwesend und er vernichtet alle Heiden, die dort mit dabei sind. Und dann war es noch so, in der Zeit von Jesu gab es ja diese prägende und starke Qumran-Gemeinschaft, von denen man 1948 sehr viele alte Schriftrollen gefunden hat. Es war so eine Sekte, die es besonders genau nahm mit dem jüdischen Glauben. Und bei ihnen hat man Schriften gefunden, die auch von diesem Festmahl sprechen. Und dort heißt es, dass nur die gesunden und rechtgläubigen Juden das Recht hatten, an dem Festmahl, an diesem messianischen Mahl teilzuhaben. Und die krank waren, die Ausgestoßenen, die im Volk verachteten, die hatten kein Recht, mit Gott dieses Mahl zu feiern. Also, das ist die Situation, in der Jesus die Geschichte erzählt. Zum einen sind diese zwei Bibelstellen, Mose und Jesaja, aber dann eben auch diese Veränderung über die Jahrhunderte hinweg. Und im jüdischen Glauben herrschte eben dieses Bild vor. Erstens, es gibt drei Gruppen. Erstens, rechtgläubige Juden, die sich an das Gesetz halten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die alle Gesetze nach Gottes Vorgabe einhalten. Dann war das Verständnis, es gibt so eine zweite Gruppe, das Landvolk, die Kranken, die Armen, die bisschen minder Bemittelten, die einfachen Leute, die schwer haben werden, mit Gott einmal dieses Festmahl zu feiern. Und im Verständnis der Juden gab es noch die dritte Gruppe, die Heiden. Und für einen Juden in der damaligen Zeit spielten die Heiden gar keine Rolle. Das hatte mit den Juden, mit den Israeliten nichts zu tun. Die Heiden waren vom Heilshandeln Gottes ausgeklammert und würden zum Ende hin von Gott vernichtet werden. Also das waren die drei Gruppen, wie sie sich in der jüdischen Zeit so in der Gesellschaft im Verständnis verbreitet hatten. Unter dem Aspekt schauen wir jetzt nochmal das Gleichnis an. Da heißt es dann ab Vers 17. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Also in der Regel hat man ein Fest angekündigt, dann hat man das alles aufgebaut, gekocht, vorbereitet und dann hat man seinen Diener losgeschickt und gesagt, jetzt könnt ihr kommen. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 Gespanne Ochsen gekauft. Die muss ich mir jetzt genauer anschauen. Ein dritter entschuldigte sich. Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Ich möchte gar nicht so im Detail auf die Reaktionen der Eingeladenen eingehen. Es sind ja im Grunde genommen fadenscheinige Ausreden. Wer kauft ein Grundstück oder ein Haus und hat es nicht schon vorher ziemlich genau inspiziert, um zu wissen, wohin er sein Geld investiert. Man kauft nicht und geht es dann angucken. Wer kauft einen neuen Traktor gebraucht und hat ihn nicht vorher mal durchchecken lassen oder zumindest ein Auge drauf geworfen? Ja, das waren die 5 Ochsenpaare, die Traktoren der damaligen Zeit. Und eine Hochzeit ist jetzt auch nicht gerade so ein spontanes Ereignis, dass man erst dem Fest zusagt und dann sagt, oh, ich habe geheiratet, ich kann doch nicht kommen. Ja, also weiß nicht, ob die so spontan waren. Und deshalb waren das nicht nur fadenscheinige Ausreden, sondern es waren öffentliche Beleidigungen dem Gastgeber gegenüber. Sie haben ihn bloßgestellt. Sie haben ihn öffentlich beleidigt. So kommt der Diener zurück und er berichtete alles seinem Herrn. Der wurde zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Also in der damaligen Kultur hätte dieser abgewiesene Gastgeber jedes Recht gehabt, seine nicht erschienenen Gäste zu beschimpfen oder vielleicht sogar tätlich anzugreifen. Das ist die Kultur damals gewesen. Aber er reagiert ganz anders. Jetzt geht der Diener nochmals los und wen lädt er ein? Er geht und holt all diejenigen, die nach den Schriften der Qumran-Gemeinschaft eigentlich von diesem Mahl ausgeschlossen sind. Er geht und holt die Kranken, die Bettler, die Verkrüppelten, die Gelähmten, die Blinden. Er geht und holt das Landvolk, die sich in Scharen immer um Jesus zusammengefunden haben. Die bei den gutgläubigen, rechtgläubigen Juden verachtet waren und auf die Jesus immer wieder zuging. Die, denen Jesus die Hand gereicht hat und gesagt hat, auch wenn du ein Sünder bist, Gott liebt dich, hör auf zu sündigen. Auf die soll der Diener jetzt zugehen und sie einladen und sie mit an den Tisch bringen. Und mit diesem Schritt, mit dieser Geschichte, an dieser Stelle schon, macht Jesus eines ganz klar deutlich. Es sind alle zum Fest eingeladen. Das muss ein Schock für die Zuhörer gewesen sein. Die dachten ja, jetzt erzählt er uns, welche Gesetze und Gebote man einhalten muss, damit man am Festmahl Gottes teilhaben kann. Nein, sagt Jesus, die sich so besonders religiös und gut und fromm halten, die sind gar nicht gekommen. Deswegen haben wir alle anderen eingeladen und ihnen einen Platz am Tisch gegeben. Die einzige Voraussetzung, und die gibt es, die einzige Voraussetzung, um am Festmahl Gottes teilzunehmen, ist, Ja zu sagen und zu kommen. Ohne das geht's nicht. Man muss sich auf den Weg machen und zum Festmahl kommen. Also diejenigen, die gute Nachricht hören, die müssen sich auf den Weg machen und den Festsaal betreten. Oder sie lehnen die Nachricht ab und kommen nicht. Aber man kann nicht aus der Ferne teilnehmen. Ich kann nicht sagen, schick mir mal ein Lunchpaket vorbei, dass ich da irgendwie dazugehöre. Ich kann nur dort sein oder nicht dort sein. Etwas dazwischen gibt es nicht. Schließlich sind immer noch Plätze frei. Vers 22, der Diener kam zurück und berichtete, Herr, Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Die Ausleger der Bibel sind sich schon lange einig, dass die dritte Runde der Gäste die nichtjüdischen Völker symbolisiert. Dass jetzt die kommen dürfen, die noch gar nicht im Heilsverständnis der Juden präsent waren. Dass die kommen, die nach jüdischem Verständnis am Schluss von Gott verdammt werden würden. Selbst die oder gerade auch die sind eingeladen zum messianischen Festmahl. Wir wissen nicht, wie die Geschichte, also das Gleichnis ausgeht, es endet ja mit diesem Schluss. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir genau das, was Paulus und seine Freunde machen, wenn sie hingehen in die ganze Welt zu den nichtjüdischen Völkern und wie sie das Evangelium verkündigen und wie der Heilige Geist auf diese Menschen fällt und wie auch sie Erkenntnis haben über den Tod und die Auferstehung Jesu und verstehen, dass es ein Angebot an sie ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, als Erlöste, als Erneuerte, als wiedergeborene Menschen. Und das deutet Jesus hier ganz deutlich an, nicht nur hier, auch an anderen Stellen. Wir müssen mal gucken, wie viel Wunder er auch in Samarien zum Beispiel getan hat. Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, ganz im Gegenteil, die verachtet waren, besonders verachtet. Also das zieht sich durchs Neue Testament und ist hier eine ganz, ganz starke Ankündigung von Jesus, dass das kommen wird. Jesaja spricht schon davon in Kapitel 49, das möchte ich auch noch mit euch anschauen. Du sollst nicht nur die 12 Stämme Israel wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig, viel zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht aller Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Wow, darauf spielt Jesus an. Jesus sagt, ihr lieben Pharisäer, ihr lieben Schriftgelehrten, ich muss euch mal wieder an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wer alles zu Gott kommen kann. Gerade die, die Gott besonders nötig haben, gerade die, auf die ihr herabschaut, die Ausgestoßenen, die sind eingeladen zu kommen, sogar die Heiden. Was für ein Affront muss das gegenüber den Pharisäern und Schriftgelesenen gewesen sein. Mal wieder erhebt sich Jesus über das Gesetz, das wir doch alle kennen. Wir können nur zu Gott kommen, wenn wir das Gesetz halten. Nein, sagt Jesus, Gott ist so viel größer, als ihr euch das vorstellen könnt. Was für ein Schlag ins Gesicht. Jesus sagt, ihr, die ihr da sitzt, ihr werdet gar nicht kommen, ihr werdet kein bisschen zum Essen kriegen. Und die, die hier nicht sind, die hat Gott eingeladen, an seinen Tisch zu kommen. Jesus macht wieder einmal deutlich, die, die nichts zu bringen haben, die, die sich klein und verloren und verlassen fühlen, diejenigen, die keine Erfolge, auch keine religiösen Erfolge vorzuweisen haben. Die sind eingeladen zu kommen. Ja zu sagen zu dem Festmahl, sich auf den Weg zu machen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist Jesu Angebot an dich und an uns alle. Jesus ist auf einer Mission. Jetzt geht Nora auf eine Mission. Hat sie ein Ziel, nämlich den Menschen, die da auf das Schiff kommen, zu dienen. Jesus hat eine Mission. Er will die Menschen erretten. Er will die Menschen in Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel bringen. Das ist seine Mission. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind immer wieder die, die verhindern, dass Menschen zu Gott kommen können. Und er sagt, ihr müsst umkehren, weil Gott hat einen viel größeren Plan. Er hat schon alles vorbereitet, dass Menschen kommen können und errettet werden und Gemeinschaft haben können mit dem Vater. Jesus lädt dich ein, dort wo du stehst, egal wo du bist, egal was du denkst, was du tust, was du sagst, er lädt dich ein, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Ich möchte sogar weitergehen. Jesus lädt dich heute ein, an seinen Tisch zu kommen. Er lädt dich heute ein, Ja zu sagen. Und nochmal, es geht nur, wenn ich den Festsaal betrete, wenn ich dann wirklich rankomme an Gott. Es geht nicht aus der Ferne. Es reicht nicht, dass ich sage, ja, irgendwie glaube ich auch an ein höheres Wesen. Ja, irgendwie bin ich auch religiös. Vor kurzem bin ich nach Winterthur gefahren und habe das Universum gebeten, mir einen Parkplatz freizuhalten, und da war einer. So funktioniert das nicht. Das ist Religion aus der Ferne. Aber wir suchen Glauben aus der Nähe. Glauben aus einer Gemeinschaft mit Gott. Dazu lädt uns Jesus, lädt Jesus dich heute Morgen ein. Und dann geht es hier in Versen Kapitel 14 und 15 geht es weiter. Jesus sagt nochmal ein paar Dinge, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und dann kommt dieses ganz berühmte Kapitel 15 aus dem Lukas-Evangelium. Und ihr wisst nicht, warum es berühmt ist, deswegen sage ich es euch. Zuerst erzählt er die Geschichte vom verlorenen Schaf, dann die Geschichte von der verlorenen Münze, dann die Geschichte vom verlorenen Sohn oder den zwei verlorenen Söhnen. Weil er in diesem Augenblick ein für alle Mal klar machen möchte, welche Menschen Gott wichtig sind, wen Gott liebt und für wen er einen Platz vorbereitet hat. Er, Jesus, erfreut sich eben nicht an den Selbstgerechten, die da mit ihm am Tisch sitzen, sondern an allen, die einen zerbrochenen Geist haben und ein geschlagenes Herz und die sagen, Herr, ich kann eigentlich gar nichts bringen. Aber ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Nimm mich an, Jesus, nimm mich an. Jesus lädt dich ein, mit ihm zu leben. Das ist eine Entscheidung, die du immer wieder treffen musst. Das ist nicht einmal, dass wir sagen, ja, ich lebe mein Leben mit Jesus und dann war es das. Das machen wir auch nicht in der Ehe. Vor dem Traualtar sagen, ja, ich liebe dich, und die Frau kommt nach 5 Jahren, liebst du mich? Ja, habe ich dir doch am Traualtar gesagt. Ja, muss ich nicht mehr sagen. Nein, es ist etwas, was wir immer wieder Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Danke, danke, Jesus, für deine Einladung, für die Möglichkeit, mit dir zu nehmen. Ich nehme sie von ganzem Herzen an. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass deine Sicht, dein Blick so viel größer ist, als wir Menschen uns das vorstellen können. Und dort, wo wir kritisieren, wo wir vielleicht herabschauen, wo wir eher skeptisch sind, wie die Leute leben, da machst du eine Türe auf zu deinem Festsaal und sagst, kommt herein. Bei mir ist Leben. Bei mir ist Leben in Fülle. Bei mir ist Vergebung. Und du vergibst gerne, wenn wir dich um Vergebung bitten. Du nimmst uns gerne an, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Und ich bete, Herr, dass du kommst und dass du jetzt die Herzen berührst und dass du mit uns gehst, diesen zweiten Teil, und zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen.